Gemeinde, es geht weiter in unserer Reihe zum ersten Petrusbrief und wir stecken mitten in einem Sinnabschnitt und deshalb wollen wir uns jetzt erst noch einmal daran erinnern, worum geht es hier in diesem Sinnabschnitt. Ich habe es eben schon den Kindern mitgeteilt, es geht darum, sei mit deinem ganzen Leben ein Zeugnis für Jesus. Das könnte die Überschrift sein über diesen Gesamtabschnitt in 1. Petrus 2. Petrus macht uns immer deutlich, ihr seid in dieser Welt Fremdlinge. Also ihr seid richtig hier in dieser Welt einerseits, aber das ist nicht mehr eure Heimat. Also ein Christ gehört in die Welt, das müssen wir uns immer wieder merken. Da ist sein Arbeitsplatz, solange er hier auf Erden ist. Aber macht euch bewusst, ihr habt eure Wurzeln nicht mehr in der Welt. Ihr habt ein anderes Zuhause und das ist eine Herausforderung, weil das ist ein Spannungsfeld, in dem ihr lebt. Ihr lebt unter Gottes Herrschaft und unter Gottes Gnade, obwohl ihr im Hier und Jetzt seid, in einer Welt, die bestimmt ist von Gottlosigkeit, in einer Welt, in der ihr ein Zuhause wart. Und mit dieser Herausforderung müsst ihr einerseits klarkommen, andererseits lässt euch Gott damit nicht allein. Er weiß darum. Und warum sollt ihr in der Welt sein? Ein ganz zentraler Grund ist, seid Diplomaten von Gottes Reich. Wir haben gesagt, Diplomaten nicht im Sinne von, kugelt mal so mittelmäßige Deals aus, sondern im Sinne von, repräsentiert eure Heimat. Repräsentiert die himmlische Heimat. Verkündigt Gottes Reich. Ruft die Menschen auf zu Umkehr und Buße, verbreitet das Evangelium und seid mit eurem Leben, mit eurem Wandel ein Zeugnis für euren Herrn, für euer Zuhause und den König eures Zuhauses. Und das erste Themenfeld war das zwischen uns und dem Staat. Und das haben wir uns angeschaut. Welches Verhältnis sollten wir als Christen zum Staat haben? Wir haben auch gesehen, welche Aufgabe der Staat hat und dass wir als Christen sehr, sehr kritische Bürger sein sollen, aktive und vorbildliche Bürger, aber die sehr gut hinterfragen, was Staatsdoktrin ist, was die herrschende Ideologie betrifft, die Weltanschauung. Denn die Bibel lehrt uns, all diese Weltanschauungen sind im Widerspruch zu jeder Zeit zum Evangelium, zu Gottes Wort. Und deshalb seid ein Segen als Bürger, aber seid sehr kritische Geister. Und wo euch eine Stimme gegeben ist, da macht den Mund auf. Bekräftigt Gottes Ordnung und schwimmt nicht mit der Masse mit. Das war der erste Aspekt. Der Christ und der Staat. Dann unser Verhältnis zu den Vorgesetzten und das am Beispiel der Sklaven. Also wirklich ein radikales Beispiel. Denn die Sklaven waren ja ihren Herren ausgeliefert, haben wir uns angeschaut. Sie waren Besitz ihrer Herren. Es ging oft sehr lieblos zu, sehr brutal und gewalttätig, sehr rücksichtslos gegen die Sklaven. Es war nicht bei jedem so, aber es war normal und akzeptiert und legal. Also eine krasse Situation, wenn man ein Sklave war. Wie ist das, wenn ich zum Glauben komme? Wie kann ich dort ein Zeugnis sein? Muss ich nicht zuerst freikommen? Und Petrus macht klar, nein, nein. Die Bibel sagt, auch wenn du die Möglichkeit hast, freizukommen, aus menschlichen Abhängigkeiten grundsätzlich, nutze die Gelegenheit, aber es ist nicht das wichtigste Thema. Dann sei ein besonders vorbildlicher Sklave. Und jetzt kommt ein Einschub, denn in 3 Wochen am Sonntag geht es dann weiter mit 1. Petrus 3, sei ein Zeugnis für Jesus in deiner Ehe. Und jetzt haben wir einen Einschub zu dem Thema, sei ein Zeugnis für Jesus. Nämlich, wie kann ich ein Zeugnis für Jesus sein? Und wie soll ich das auch sein? Und warum eigentlich? Also, Jesus hat doch alle Macht. Warum soll ich denn jetzt hier ein Zeugnis sein? Warum ist das der Weg? Und warum ist das richtig, wenn Jesus mein Herr ist, dass ich ihn hier bezeuge, auch in meinem praktischen Leben? Und das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Einschub. Denn wir erfahren nicht nur, sei dort ein Zeugnis in diesem Bereich deines Lebens und in diesem Bereich deines Lebens und in diesem Bereich deines Lebens, sondern diese zentrale Frage, wie und warum, stellt Petrus mitten hinein. Er setzt es nicht ins Vorwort, er schiebt es nicht hinterher, sondern mitten in die direkten Anweisungen, dass wir es sein sollen. Nicht optional, sondern als Grundprogramm erklärt er uns das Wichtigste noch einmal. Und das finden wir in unseren Versen in 1. Petrus 2, 21 bis einschließlich 25. Und wir haben den Vers 20 noch dazugenommen, weil er der Übergang ist. Weil er der Übergang ist von den Anweisungen für die Sklaven, die Knechte, dass sie auch ihren schlechten Herren gut dienen sollen. Und dass es Gnade ist, Vers 19, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Also gerade das, was menschlich so unertragbar ist. Und das seht ihr in Reinform, wenn ihr mit Kindern arbeitet. Der Satz, das ist aber unfair oder das ist aber ungerecht, den werdet ihr permanent hören. Und leider wird das heute auch noch massiv befördert. Ist ein anderes Thema. Aber wir sehen, wie sehr es an uns menschlich nagt, wenn wir zu Unrecht etwas erleiden. Oder wenigstens unserer Meinung nach zu Unrecht. Und Gottes Wort macht uns klar, ja, menschlich betrachtet, richtig. Aber wenn du das für Jesus tust, also wenn du es um des Glaubens willen tust, dann ist das Gnade bei Gott. Dann ist das auch ein besonderes Vorrecht. Und die Bibel ist ein realistisches Buch. Es ist das realistischste Buch, was wir überhaupt haben. Es tut nicht so, als wenn wir als Christen automatisch darüber jubeln würden, wenn wir leiden. Nein, auch einem Christen schmeckt Leid nicht. Tut es nicht. Und deshalb ist diese Belehrung so besonders wichtig, dass wir uns halt eben nicht von unserer Wahrnehmung leiten lassen. Ja, Leid ist halt Leid. Wir leiden am Leid. Das sagt ja der Name schon. Und es geht nicht darum, dass wir uns das eben schönreden und dass wir irgendwelche Psychotechniken anwenden und sagen, oh, das ist aber alles ganz schön, und dann Masochisten werden und sagen, oh, wie schön, ich leide. Davon spricht die Bibel überhaupt nicht. Und ich sagte, ja, Leid ist Leid und so bleibt es auch. Aber deine Bewertung der Situation verändert sich radikal, wenn du siehst, es ist nicht so, dass Gott dich hiermit straft. Es ist nicht so, dass Gott nicht auf dich aufpasst, sondern es ist ein besonderes Vorrecht, dass du für deinen Herrn leiden darfst, um seines Namens willen, hier in dieser Welt. Und damit wird auch bestätigt nochmal, dass du ein Gotteskind bist. Wenn du Leid erlebst hier in dieser Welt, ist das die Bestätigung, du gehörst zu ihm. Wenn du noch Zweifel hattest, daran erfährst du es nochmal ganz praktisch. Also nochmal, unsere Gefühle verändern sich nicht, aber unsere Bewertung. Und dann sehen wir jetzt, wie gefährlich es ist, wenn wir uns einfach von Gefühlen leiten lassen, wenn das unsere Orientierung ist, weil wir sagen, jetzt ist alles schrecklich und falsch und Gott liebt mich vielleicht nicht mehr oder Gott hat doch nicht alle Macht. Und mit diesen Informationen kann ich bewerten, ja, es ist eine wirklich schwere Zeit gerade. Es ist eine krasse Herausforderung, aber ich weiß, Gott leitet mich dadurch und Gott lässt dieses Leid in meinem Leben zu und es ist letztlich ein Grund zur Freude. Wenn ich erstmal Abstand dazu habe und es nüchtern betrachte, sehe ich, es ist ein Grund zur Freude, auch wenn ich froh bin jetzt, dass diese Situation vielleicht entschärft ist oder vorbei ist oder ich besser mit umgehen kann, weil ich gelernt habe da drin. Und dann Vers 20, unser Übergangsvers noch einmal. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Petrus sagt, das ist ja ganz normal. Also, wenn ihr Schlechtes tut und ihr bekommt eine Strafe dafür, was ist da schon Besonderes dran? Das ist das normale Leben. Noch da, kurzer Einschub, im Jahr 2019 definitiv nicht mehr normal. In einer Zeit, wo massiv das Böse belohnt und das Gute bestraft wird. Ein Indikator, wie weit auch unsere Umwelt mit uns zusammen sich schon wirklich dem Bösen hingegeben hat. Aber er sagt, das ist ja ganz normal. Also was soll das schon bedeuten? Du hast Schlechtes getan, du erfährst Schlechtes. Das ist ein gutes Prinzip. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Wenn ihr Gott ehrt mit eurem Handeln, wenn ihr Gott lobt mit eurem Handeln und ihr dafür benachteiligt werdet, ausgegrenzt werdet, das ist das, was wir uns noch vorstellen können. Wenn ihr dafür Schläge erleidet, das können wir uns schon kaum noch vorstellen. Wenn ihr dafür in den Knast geht, wenn ihr dafür euch verstecken müsst, das ist Gnade bei Gott. Und wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wort studieren. Nochmal, sonst könnten wir mit diesen Situationen nicht umgehen. Und noch einmal, wir, die wir in diesen ganz speziellen Sonderzeiten leben, möglicherweise am Ende von diesen Sonderzeiten des friedlichen, gemütlichen Christseins, im Wohlstand, in äußerer Sicherheit, in einer Kultur mit restchristlichem Bestand. Und wir leben jetzt an dieser Schwelle, dieser restchristliche Bestand wird kaputtgetreten. Das, was an Erbe so noch übrig geblieben ist, wird verachtet und kaputt gemacht. Und wir müssen uns viel mehr inzwischen damit auseinandersetzen, dass es ganz realistisch ist, dass wir mehr als nur ein Naserümpfen erleben oder einen blöden Spruch oder eine kleine Anfeindung, sondern dass wir die Normalität von Christen erleben, wie es zu allen Zeiten war. Das Normalprogramm kommt auch bei uns hier in Deutschland und Westeuropa langsam an. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das einordnen können. Und nochmal, Petrus sagt im Namen unseres Herrn, wenn ihr das erlebt, ist das nicht schön, das wünscht sich keiner und wir würden das gerne unseren Kindern ersparen. Ja, aber das ist Gnade bei Gott, wenn ihr diese Ungerechtigkeiten erleidet. Wenn es um den Namen eures Herrn willen ist. Nochmal, es geht nicht darum, wenn wir uns den Fuß brechen beim Sport und wir leiden. Es geht nicht um dieses Leid. Es geht nicht darum, wenn wir durch eigenes Fehlverhalten Nachteile erfahren, sondern es geht darum, wenn wir wegen des Glaubens leiden. Das müssen wir unterscheiden. Nicht jede Art von Leiden dürfen wir hier einsortieren. Es ist auch unterschiedlich zu bewerten. Es geht um Verfolgung und die schwächeren Formen von Verfolgung, wenn wir treu zu unserem Herrn stehen, ihn bekennen mit unserem Leben, weil das ist hier auch unser Sinnzusammenhang. Wenn wir am Arbeitsplatz, wenn wir im Staat, wenn wir in der Ehe Gott loben mit unserer Lebenspraxis, mutige Entscheidungen treffen, Gott mehr gehorchen als dem Menschen und dann einen draufkriegen, das ist Gnade bei Gott. Ja, und nochmal, jetzt geht es ja um das Wie und Warum. Erstmal, wie soll das sein? Wie bin ich ein Zeugnis für Jesus? Und was wir hier jetzt sehen in den Versen 21 bis 23, das ist nicht die einzige Form, wie wir ein Zeugnis für Jesus sein können, aber eine ganz wichtige Form. Ich lese ab 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, droht er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Herr Jesus, wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns diese Verse aufschließt, Herr, dass du uns verstehen lässt, dass du uns das, was du uns heute sagen möchtest, dass es bei uns wirklich ankommt und dass es lebendig wird in unserem Leben und dass wir den Mut haben und von dir befähigt werden, es anderen weiterzusagen. Herr, mach uns klug nach deinem Willen durch dein gutes Wort. Amen. Amen. Dazu seid ihr berufen. Wir sehen, es geht hier um nichts Optionales, schon wieder nicht um etwas Optionales. Nicht so, naja, wenn ihr könnt und ihr seid so die Typen dafür, dann könntet ihr mal. Nein, ihr seid dazu berufen. Wenn ihr zu Jesus gehört, hat Gott euch berufen. Und zu eurer Berufung gehört eben auch das, was jetzt folgt. Warum? weil Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Jesus ist vorangegangen und hat uns gezeigt, wie wir handeln sollen. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal eins klar machen. Manche von euch kennen vielleicht noch diese Armbänder. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? WWJD. Die waren gut gemeint, aber sie waren nur sehr begrenzt weise. Das klingt natürlich gut. Also handel doch einfach wie Jesus. Hey, mach's doch wie Jesus. Und das ist ja auch nicht so ganz falsch, aber wir müssen es klar machen. Realitätscheck. Keiner von uns ist Jesus. Und jeder von uns kann auch nur sehr begrenzt das tun, was Jesus tat. Warum? Ja, das, was am meisten im Fokus ist, Jesu Wundertaten, haben wir keine Macht zu. Wo Menschen das außer Jesus selbst getan haben, waren das Ausnahmesituationen der Heilsgeschichte, das wissen wir. Okay, das kann ich schon mal nicht tun. Kann ich ohne Sünde zu tun durch mein Leben gehen, wie Jesus es getan hat? Faktisch, ich schaffe es nicht, du schaffst es auch nicht. Nicht einen Tag, möglicherweise nicht mal eine Stunde. Wenn wir ehrlich genug zu uns sind und anhand der Bibel uns prüfen. Schaffen wir nicht. Wir sollen danach streben, aber wir werden es nicht in Perfektion hinkriegen, sondern eher relativ jämmerlich, wenn wir wirklich mal Bilanz machen. Hoffentlich trotzdem wachsend. Okay, also, nein, du bist nicht Jesus, ich bin nicht Jesus. Wir können nicht genau das tun, was Jesus getan hat. Und erst recht können wir nicht das tun, was so zentral war. Sein Gang ans Kreuz, sein stellvertretender Tod, all das können wir nicht tun, brauchen wir nicht tun, sollten wir auch nicht wagen, dran zu denken, ob wir dem etwas hinzufügen können. Das macht die Bibel auch sehr deutlich. Denn was machen wir damit? Wir entehren Jesus. Wenn wir meinen, dass das nicht reicht und dass ich etwas hinzutun muss, durch meine Werke, durch meine Opferbereitschaft, durch viele Dinge, die grundsätzlich positiv sein können, aber wenn das meine Haltung ist, ich tue noch etwas dem hinzu, geringschätze ich Jesus, mache ich seine einmalige Tat verächtlich. Das müssen wir uns klar machen. Egal wie scheinbar gut gemeint das von mir ist, es ist letztlich nicht gut gemeint. Offenbart Gott, du hältst deine Herzenshaltung dabei für gut, aber sie ist närrisch und nicht gut. Okay, also das haben wir schon mal geklärt. Mach es wie Jesus, aber du bist nicht Jesus und du kannst nicht wie Jesus und ich auch nicht. Aber wie denn sonst? Wir lesen Vers 22. Er hat keine Sünde getan, keinen Betrug in seinem Mund, der gefunden wurde. Hat mir gerade gesagt, schaffen wir nicht in Perfektion. Aber folge Jesus nach. Das heißt, strebe danach, dass die Sünde immer mehr verschwindet aus deinem Leben. Nochmal, nein, du gehst nicht einen Tag über diese Erde ohne Sünde zu tun. In Taten, Worten oder Gedanken. Realistisch nicht möglich. Aber strebe danach, dass die Sünde immer weniger Raum in deinem Leben bekommt. Das ist das, was wir auf dieser Grafik haben mit dem Anwenden. Die Grafik, die die Jugendgruppe gemacht hat. Anwenden für einen Christen bedeutet, von Gottes Wort zur Heiligung kommen. Wachse im Glauben. Das sind Begriffe dafür. Und es bedeutet praktisch, tu immer mehr das, was Gott liebt und lobt und was Gott selber ehrt. Und geh immer mehr von dem weg, was Gottes Zorn hervorruft, was Gott traurig macht, was Gott entehrt. Scheinbar ganz einfach und praktisch sehr schwer. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, wenn wir realistisch im Glauben stehen, wir sagen, Herr, ich habe das Problem erkannt, ich habe dein Wort gelesen, ich bin zuversichtlich, dass ich soweit verstanden habe, ich habe mein Leben geprüft da dran und sehe, dicke Baustelle, große dicke Baustelle und ich mühe mich, aber ich werde diese Gedanken nicht los und aus den Gedanken werden immer wieder auch Worte und oder Taten und manchmal klappt es ganz gut und manchmal ja, nicht mal einen Tag, nicht mal mit diesem einen Thema, was ich rumschleppe. Herr, bitte hilf mir. Denn ich habe kapiert, ich krieg's nicht alleine hin. Ich habe auch kapiert, ich darf nicht die Hände in den Schoß legen. Nur sagen, ja, was soll ich schon machen? Der Herr muss es schenken. Mal abwarten, wann er es macht. So werden wir keinen Segen erfahren. Aber wenn wir glauben, dass wir unsere Heiligung schlussendlich machen, werden wir auch vor die Wand fahren. Werden wir so weit in die Sackgasse laufen müssen, bis wir vor die Wand laufen und Gott sagt, hey, ich habe dich schon die ganze Zeit vorher gerufen. Ich habe es dir in meinem Wort gezeigt, ich habe es in deinem Leben gezeigt. Ohne mich kannst du nicht wachsen. Ohne mich kannst du nichts tun, was geistlichen Wert hat. Luther hat sinngemäß mal gesagt, betet, als ob alles Handeln nichts nütze und umgekehrt. Beides gleichzeitig. Okay, also ja, nimm dir das Beispiel Jesu, der ganz Mensch war, der über diese Welt gegangen ist und keine Sünde getan hat. Hab deine Realität im Blick und hab im Blick, du musst danach streben, du musst wollen, du musst probieren, aber ohne Gottes Hilfe, ohne Gebet, ohne Beistand deines Herrn wird nichts passieren. Und manchmal dauert es eine ganze Zeit. Wir kennen das. Manch einer hat nach der Bekehrung sofort Sachen ablegen können. Gesagt, ich habe mich bekehrt, am nächsten Tag musste ich nicht mehr saufen. Am nächsten Tag musste ich nicht mehr anderen Frauen hinterher steigen. Am nächsten Tag war ich frei von diesem oder jenem. Aber viele Dinge brauchen noch. Manchmal Monate und Jahre und Jahrzehnte. Sie kommen immer wieder hoch. Und ich sehe, ich möchte wie Jesus über diese Welt gehen. Und ich sehe ganz realistisch, wie weit ich doch noch davon entfernt bin. Und Gott sagt, ich weiß. Aber ich bin da bei dir. Nicht nur, um es zu sehen, sondern auch, um dich wachsen zu lassen. Und dann Vers 23. Als er, als Christus geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wir müssen ja aufpassen, dass wir kein falsches Bild von unserem Herrn entwickeln. Unser Herr hat, wo es um die Ehre seines Vaters ging, wo es um Gottes Ehre ging, sehr deutlich Klartext gesprochen, sehr harte Worte gebraucht. Und denkt an die beiden Tempelreinigungen. Jesus war sanftmütig und ist sanftmütig und von Herzen demütig, ja. Und weil sein Vater der ist, den er am meisten im Blick hat, der am wichtigsten ist für ihn, eifert er für seinen Vater und für unseren Vater im Himmel. Und deshalb spricht er so klar über die Pharisäer und mit den Pharisäern, was sie für Heuchler sind, was für Betrüger, was für blinde Blindenleiter. Kurz gesagt, Jesus war kein Softie. Das ist leider ein weit verbreitetes falsches Bild von ihm. Sanftmütig und Softie sein ist nicht das Gleiche. Er war kein graues Mäuschen. Und wie schön, Jesus war auch kein Pazifist. Und trotzdem gebrauchte er keine Gewalt, weil es um Gottes Reich ging. Und er deutlich gemacht hat, das ist unvereinbar. Wenn es um geistliche Fragen geht, soll jeder Christ ein Pazifist sein. In diesem Kontext ja. Aber als er verhaftet wurde, als er vor Gericht gestellt wurde, wir haben uns das vor einigen Monaten angeschaut, in diesem Schauprozess, das jüdische Rechtssystem war grundsätzlich ein wirklich gutes, ein gerechtigkeitsorientiertes Rechtssystem. Und es war ein Skandalprozess, der dort ablief. Und er hat dort nicht interveniert. Er war ein starkes Zeugnis. Und da sehen wir auch, wir haben es in der Lesung gehört, wie er mit Pilatus redet. Er hat überhaupt keine Menschenfurcht. Er ist nicht eingeschüchtert davon. Nein, er folgt dem Plan seines Vaters. In Lukas 22, 41, da lesen wir kurz vor seiner Verhaftung die letzten Stunden und Minuten mit seinen Jüngern, bevor er verhaftet wird. Lukas 22, 41 und folgende. Er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus wollte auch nicht dies Leid. Und das ist ermutigend. Er war ganz Mensch und er hatte Angst vor diesem Leid. Und er hat gesagt, ich wäre froh, Vater, wenn du sagst, ich muss diesen Weg nicht gehen, weil ich weiß ganz genau, was mich erwartet. Aber wichtiger als meine Angst und wichtiger ist als mein Wunsch, Leid zu vermeiden, ist dein Wille. Und das ist hiermit gemeint. Hiermit ist nicht gemeint, dass wir grundsätzlich in allen Lebensbereichen jede Art von Ungerechtigkeit unbedingt ertragen sollen. Es geht nicht darum, dass wir uns an unserem Arbeitsplatz zwangsläufig ausbeuten lassen müssen. Es bedeutet nicht, dass wir, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, jede Schweinerei ertragen müssen. Aber wenn es um den Glauben geht, das ist etwas anderes. Wenn es um den Glauben geht und Gottes Ehre dient, dann sollen wir bereit sein zu leiden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unser Recht ausschöpfen dürfen. Wie gesagt, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit in schlechter Haltung ausgebeutet werden. Es kann manchmal klug sein zu sagen, nein, ich nutze nicht meinen Rechtsrahmen aus, eben um ein gutes Zeugnis zu sein. Das gilt auch für die Schule. Ja, ich kann natürlich mit meinen Eltern zusammen und dem aktuellen Schulrecht und Privatrecht und sonst was jedem Lehrer das Leben zur Hölle machen. Für jeden schiefen Blick, für jede schlechte Note. Ich kann der Tyrann der Schule sein. Mit den entsprechenden Eltern zusammen und einem guten Anwalt. Natürlich geht das. Aber ich wäre ein miserables Zeugnis für meinen Herrn. Nur weil ich es kann, sollte ich es nicht unbedingt machen. Das bedeutet nicht, nochmal, dass ich immer alles in jedem Fall hinnehmen sollte, ohne darauf hinzuweisen, Moment, Gott stellt mich auch hier in diese Welt und er stellt mich auch in eine Rechtsordnung in diesem Land und ich habe ein Recht, dass zum Beispiel das, was mir geschehen ist, nochmal geprüft wird. Das heißt, wir müssen in diesem Sinne abwägen. Auch hier ist kein Backrezept. Wie gut, dass die Bibel nicht so gestrickt ist wie ein Backrezept. Wir müssen selber prüfen, ist es für mein Zeugnis, für Jesus, jetzt klug, auf bestimmte Teile meines Rechtsanspruchs zu verzichten, meine Möglichkeiten nicht auszuschöpfen? Oder ist es sogar wichtig, dass ich dagegen vorgehe oder das Recht gebrauche? Wir wissen, spätestens wenn es für Gottes Ehre wichtig ist, sollte ich auch mein Recht gebrauchen. Wir wissen das von Paulus, der sich zum Beispiel auf sein römisches Bürgerrecht bezieht an einer Stelle. Das hat er unseres Wissens nach nicht häufig gemacht, hat er nicht mehr großen Wert drauf gelegt. Aber als es wichtig wurde, als es für seinen Missionsauftrag wichtig war, hat er das getan, hat er diese Karte ausgespielt. Das war sehr klug. Und er hat es gemacht im Sinne von Gottes Ehre und Gottes Auftrag für ihn. Das heißt, wir sollen bereit sein, auch wie Jesus, obwohl wir nicht den Weg wie Jesus gehen, das ist ganz wichtig. Und wir leiden auch nicht wie Jesus. Aber wir sollen bereit sein, auch Schläge zu ertragen. Und erst recht, wenn es deutlich um den Glauben geht. Wir haben das immer wieder hier betont, das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn jemand unsere Familie bedroht, ist es unsere Verantwortung als Männer, was dagegen zu tun. Und das bedeutet auch praktisch, was dagegen zu tun. Und wir sollen bereit sein dafür. Gott gibt uns Verantwortung für diese Menschen. Wenn in den nächsten 5 Minuten ein Polizeikommando diese Gemeinde stürmt, weil sie der Meinung sind, wir sind Fundamentalisten und die sind intolerant und weiß ich nicht, der neuen Political Correctness entsprechend müssten wir erstmal alle eingekerkert werden. Dann fangen wir keine Saalschlacht hier an. Weil klar ist, das ist Leid, was wir erfahren um des Glaubens willen. Das ist Eine eindeutige Situation, da gibt es keinen Zweifel. Wenn hier der Saal gestürmt wird von einer Polizeieinheit, dann gucken wir überrascht, dann gefällt uns das nicht. Aber dann gilt es einfach nur zu beten und gegenüber diesen Polizisten und allen, die da noch auf uns zukommen, ein gutes Zeugnis zu sein. Obwohl das nicht unserer Natur entspricht. Und wir wahrscheinlich einfacher damit umgehen können, wenn wir unsere Lieben verteidigen müssen und einfach unseren Instinkten folgen können. Dann sehen wir, wenn du Jesus nachfolgst, musst du auch bereit sein, nicht deinen Instinkten zu folgen. Jetzt möchte ich lieber meine lieben Geschwister hier beschützen, mit allem, was ich habe, aber es wäre falsch und es wäre nicht gut vor Gott. So geht das. Sei so ein Zeugnis für Jesus. Verzichte auf das, was du haben könntest, nicht immer, aber wenn es klug ist, und sei bereit, Leid zu erfahren, wenn es Gottes Ehre dient. Sei vorbildlich gegenüber deinen Mitmenschen. Das ist die Zusammenfassung. Jesus war vorbildlich. Er hat ohne Sünde gelebt und hat den Menschen die Wahrheit verkündigt. Das ist die Kombination, die wir tun sollen. Und wir ernten dafür oft nicht etwas Gutes auf menschlicher Ebene. Aber es geht uns um den Schatz, den wir im Himmel sammeln. Also noch einmal, wie bin ich ein Zeugnis für Christus? Ich bin es zum einen, indem ich auf Christus schaue, wie er ist und wie er auch hier auf Erden war. Nämlich heilig, rein und sündlos. Das ist Vers 22. Heilig, rein und sündlos. Und strebe danach, dass du immer mehr verwandelt wirst in das Bild von Jesus Christus. Heilig, rein und sündlos. In dem Bewusstsein, sündlos bist du erst, wenn du bei deinem Herrn bist. Aber wachse da drin. Und ganz kurz, das erfahren wir auch vorher im 1. Petrus mehrfach. 1. Petrus 1, Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das beschreibt das. Also abgesondert, anders als das normale menschliche Programm. Gottorientiert. Ein Vers weiter, Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr wisst, das ist ein Zitat aus 3. Mose 11, 45, denn ich der Herr bin es, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also ihr sollt immer mehr so werden, wie ich bin. Abgetrennt von dem Bösen, was euch vorher bestimmt hat. Und wir kennen das aus Jesaja 53, und man bestimmte, Vers 9, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Also wir sehen das ein Zitat hier in 1. Petrus 2 aus Jesaja 53, aus der Christusprophetie in Jesaja. Also sei heilig, rein und sündlos und wachse da drin. Und zweitens, sei ertragend und vertrauend. Also vertrau darauf, dass egal, was du erlebst in deinem Glaubensleben, egal, welche krassen Situationen Gott zulässt, Gott hat alles in der Hand. Es läuft nichts schief. Es gibt keinen Moment, wo du aus Gottes Blick gerückt bist, wo Gott dich loslässt. Wir kennen diesen ganz berühmten Vers aus Römer 8, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Das heißt, alles Leid, was wir um des Glaubens willen erfahren, ehrt Gott, bestätigt, dass wir seine Kinder sind und dient zu unserem direkten Besten. Also ein Dreifachpaket. Deshalb dürfen wir darauf vertrauen. Und wir sagen, ich verstehe nicht, was das soll. Warum du das hier zulässt. Ich könnte doch viel besser so ein Zeugnis sein, Herr. Und jetzt kann ich nicht mal mit Leuten mehr reden, weil du mich hier irgendwo einkerkerst. Ganz alleine. Herr, das hast du bestimmt falsch verstanden. Hier, ich gebe dir nochmal einen Tipp, wie du es besser machst. Nein. Sondern wir dürfen sagen, Herr, ich verstehe es wirklich nicht, warum ich jetzt in diesem Loch hier hocke, keinen Mensch mehr erreichen kann. Lass uns an Paulus denken, wie es ihm gegangen ist. in seiner Gefangenschaft. Was soll das hier? Ich muss noch so viel reisen. Aber Herr, ich will darauf vertrauen, dass dein Plan der beste ist, dass du weiser bist als ich und dass das, was mir jetzt geschieht, klüger ist als das, was ich gerne hätte. So machen wir das. Und Moment, ja, leicht gesagt, ne? Da brauchen wir einander, dass wir einander ermutigen. Möglichst in den Zeiten, wo wir noch nicht mitten in dem Leid drinstecken. Dass wir einander unterweisen da drin und auf diese Stellen hinweisen, wo die Bibel es immer wieder betont. Dass dann wirklich keine Einzelstelle darauf hinweist. Gott hat es in der Hand und dieses Leid dient seiner Ehre. Und es ist nichts schiefgegangen. Wenn du sein Kind bist, läuft nichts mehr aus dem Ruder. Aber nicht alles, wie du es geplant hast oder wie du es dir vielleicht wünschst. Welche Art von Leid ist hier gemeint? Das ist einmal das innere Leid. Wir haben die Schmähungen gehört. Also die Schmähungen tun uns eigentlich nichts. Das sind ja nur Worte, ne? Nur Worte. Aber welche Bedeutung haben für uns doch oft Worte? Hm? Es gibt Worte, die reichen, dass Menschen sich das Leben nehmen. Sozusagen das falsche Wort zur falschen Zeit endet mit einer Leiche. Worte haben eine riesige Macht. Worte sorgen dafür, dass Millionenheere aufmarschieren. Also wir sollten Worte nicht unterschätzen. Und wenn wir selbst diese Schmähungen erleben, die ja eigentlich so harmlos sind, haben wir so ein bisschen Vorahnung, wie schlimm das sein kann. Wir merken, in einem Umfeld von Menschen, die wir gerne haben, die eine Bedeutung für uns haben, werden wir verlacht wegen unseres Glaubens. Das ist eigentlich nicht so schlimm, aber es kann uns schon sehr tangieren. Es kann uns schon sehr bewegen. Inneres Leid. Dann das äußere Leid. Schläge haben wir hier gehört. Also Schmerzen, körperliches Leid, auch das gehört dazu. Und dazu gehört, dass wir uns selbst nicht rächen dafür. Das heißt, wir nehmen es nicht nur hin und verschieben die Rache auf später, sondern wir übergeben das an den, der sagt, die Rache ist mein. Wir spielen nicht unseren persönlichen Quentin Tarantino-Film durch und überlegen uns, wie wir die schlecht zu uns waren, das Böseste geschehen lassen. Sondern wie sollen wir es machen? Ich darf Römer 12 zitieren. Eine sehr deutliche Stelle, Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Gott sagt, ich werde Gerechtigkeit schaffen. Volle Gerechtigkeit. Und all die vorher unter meine Gnade kommen, die müssen meine Gerechtigkeit nicht ertragen. Aber alle anderen, die nicht umkehren zu mir, die werden meine Gerechtigkeit erfahren. An denen werde ich Rache vollziehen. Aber wir, was sollen wir tun? Wir sollen denen, die uns Böses wollen, Gutes tun. Und damit sammeln wir feurige Kohlen auf ihren Köpfen. Was bedeutet das? Also wir stellen uns einmal das Bild vor. Wer mal aus Versehen eine Kohle gefasst hat, weiß, wie schnell die Brandblasen kommen. Und das Bild ist jetzt die glühenden Kohlen auf dem Kopf. Wir wissen, das wird nicht lange halten. Das ist ein sehr eindrückliches Bild. Das heißt, wenn wir das Gute tun gegenüber denen, die uns Böses wollen und auch tun, nehmen wir sie noch mehr in die Pflicht, weil wir ihnen gegenüber ein Zeugnis sind für unseren Herrn, dass sie umkehren. Und ihre Schuld vergrößert sich umso mehr, wenn sie dieses Zeugnis und unsere Verkündigung nicht annehmen. Also Gott macht damit klar, pass auf, es kann gar nicht schief gehen. Das Beste, was passieren kann, ist, dass deine Feinde sich aufgrund deines Zeugnisses, natürlich aber letztlich durch Gottes Handeln, bekehren und deine Geschwister werden, deine Hausgenossen werden. Das ist das Beste, was passieren kann. Aber falls das nicht passiert, sammeln sie umso mehr die Schuld auf ihrem Haupt, weil ihre Verantwortung so groß geworden ist. Die sie verfolgen, die sie hassen, die sie Schlechtes tun, tun ihnen Gutes und sie bezeugen damit ihren Herrn und sie haben allen Grund, jetzt auch diesem Herrn nachzufolgen. Und wenn sie es nicht mehr dann tun, dann wird das, was sie erwartet, umso schlimmer sein. Also, mach dir gar keine Sorgen mehr, was deine Feinde betrifft. Entweder es sind bald deine Hausgenossen und Geschwister oder sie kriegen mehr, als du ihnen in deinen schlechtesten Momenten wünschen würdest. Also, so oder so, es kann gar nicht schief gehen. Entweder es passiert das Beste oder das Zweitbeste. Und so sollen wir handeln. Warum? Weil es unser Herr auch getan hat. Ja, nochmal, er hat so klar mit den Pharisäern gesprochen, mit den Schriftgelehrten, über ihr Heuchlertum, ihre Menschenfurcht, wie sie das ganze Volk Israel durcheinanderbringen und von Gott wegbringen und in eine dumme und tote Religion wegbringen und eine Fassadenkultur und toten Traditionalismus leben. Und er hat so hart das beurteilt und verurteilt. Und zugleich hat er Gottes Reich verkündigt. Und hat sie eingeladen und aufgerufen, kehrt um. Es gibt einen Ausweg daraus. Aber solange ihr euch für gesund haltet, solange ihr euch für die Elite haltet, solange ihr euch für fromm haltet, ist euch nicht zu helfen. Und Jesus hat die Rache an denen, die ihm das Schlimmste angetan, was jemals jemand ertragen musste. Nämlich die Folter, die Kreuzigung und dann die Schuld von uns allen auf sich liegen haben, die das befördert haben. Die sind in genau der gleichen Situation. Was haben wir da erlebt? Die meisten, soweit wir wissen, haben nicht den Herrn angenommen. Einige wenige haben ihn erkannt. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. Also, der erste Punkt, Jesu beispielhaftes Leiden. Wie soll ich ein Zeugnis sein? Schau auf den Herrn, wie er gelitten hat, wie er vorgegangen ist und eifer dem nach. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist nur Vers 24. Das ist Jesu stellvertretendes Leiden. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Dem einen sollen wir nacheifern. Und das hier ist das, was Jesus stellvertretend gemacht hat. Das ist das, was noch viel größer ist als sein restlicher Dienst. Was noch viel größer ist als ein Mensch, der ohne Sünden über die Erde geht, Gottes Reich verkündigt, zur Buße und Umkehr aufruft, der die Wahrheit verkündigt, der die Heuchelei aufdeckt. Noch größer war sein stellvertretendes Leiden für uns. Sein stellvertretender Tod für uns. Und das ist der Grund für das Warum. Warum sollen wir ein Zeugnis für Jesus sein? Darum, weil er alles vollbracht hat. Weil ohne ihn könnten wir keinen Frieden mit Gott haben. Ohne ihn müssten wir schreckliche Angst haben vor dem lebendigen Gott. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Steht im Neuen Testament. Und das ist wahr. Ohne Frieden mit Gott zu haben, in seine Hände zu fallen, das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und das ist das, was kein Mensch vermeiden kann, außer, dass er doch Frieden mit Gott bekommt. Und das geht eben nur, weil Jesus als Stellvertreter an unserer Stadt diesen Weg gegangen ist, den wir nicht hätten gehen können. Und dem können wir nicht nacheifern. Das können wir einfach nicht. Das können wir nur verkündigen und bezeugen. Nochmal, wir können und dürfen nichts hinzutun. Nicht noch einen draufsetzen. Und ihr Lieben, das ist eben Religion. Das dürfen wir nicht vergessen. Jesus, ja, Jesus auf jeden Fall. Jesus ist ganz wichtig. Und dann kommen meine Werke. Dann kommt das, was ich noch alles zu bringen habe. Und das wird dann oft als Heiligung verkleidet. Du musst jetzt aber mal schneller dich heiligen, Bruder, liebe Schwester. Das wird festgemacht an Oberflächlichkeiten leider so oft. Wir haben es in der organisierten Großreligion wie dem Katholizismus. Ja, Jesus, ganz wichtig. Fragt einen Johannes Hartel. Ja, Jesus, ganz wichtig. Fragt den Papst. Jesus, ganz wichtig. Das ist doch der Mittelpunkt. Und dann brauchen wir nur noch die Tradition und die Erfahrung und das Wissen der Kirche und der Bischöfe und Prälaten und Päpste und Konzilien. Jesus und sein stellvertretender Opfertod auf Golgatha und die Kommunion und die letzte Ölung und das Ritual und das Verhalten, so wie der Gemeindeleiter es bestimmt, und die Bibel sagt nein, Jesus allein. Und das, was er getan hat, reicht völlig. Du darfst und kannst nichts hinzutun, aber sag den Menschen das. So bezeugst du Jesus. Du bezeugst Jesus, indem du sagst, nein, ich bin kein besserer Mensch wie du. Ich bin nicht besser, aber ich bin besser dran. Und zwar nicht, weil ich klüger bin als du und weil ich schon zugesagt habe. Und nein, weil Jesus den ganzen Preis für mich gezahlt hat. Ich habe so große Schulden gehabt, dass ich sie niemals hätte abbezahlen können. Ich konnte nichts dafür tun, auch nur einen Pfennig davon zu bezahlen. Das soll mein Zeugnis sein. Und Jesus hat alles für mich bezahlt. Und nicht, weil ich attraktiv war. Römer 5. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, als wir noch Sünder waren, als wir unattraktiv für ihn waren. Und alles, was vor Gott ansehnlich an uns ist, ist dadurch erst in unser Leben gekommen. Jeden Wert, den wir als Menschen haben vor Gott, kommt von Gott. Und das sollen wir bezeugen. Und darum sollen wir bezeugen, weil er doch alles schon getan hat. Und wir können nur noch darauf hinweisen. Wir können nur wie Wegweiser sein durch unser Handeln, aber auch immer bitte durch unser Reden. Nur zeugnishaft leben und dabei den Mund zu halten, funktioniert nicht. Genauso wie nur zu reden und nicht zu handeln. Wunderbar, passt wieder unsere Grafik aus der Jugend. Genau das ist es nämlich. Wir können nur die Wegweiser sein durch Reden und Handeln und sagen, hier, er kann dafür sorgen, dass du echte Hoffnung hast, dass du echte Sicherheit hast, dass du echte Zukunft hast, dass du aus dem Kreisen um dich selbst, dein Ego-Sucht, wo muss ich besser werden? Bin ich gut genug? Bin ich nicht ein toller Hecht? Wie muss ich mich noch optimieren? Raus da kommst. Und immer mehr verändert wirst. Du guckst auf Gott und du guckst auf deinen Nächsten. Und dein falsches Ego schrumpft. Und deine Identität in Christus wächst. Und die Menschen wundern sich, was mit dir denn los ist. Und sagt, er war das. Nee, ich habe mich nicht verändert. Er hat mich verändert. Er hat alles für mich vorbereitet, zubereitet. Selbst wenn ich sterbe, bin ich nicht tot. Und wenn ich den Tod vor Augen habe, brauche ich keine Angst mehr haben. Und egal, was in meinem Leben passiert, wie ich behandelt werde, wie es scheinbar bergab geht, finanziell oder karrieremäßig oder, das wünschen wir uns alle nicht. Aber egal, was da ist, ich brauche keine Angst mehr haben. Und ich weiß, Der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der hat das alles in der Hand. Und es läuft genau nach Plan. Und ich darf freudig mitgehen, obwohl ich als Mensch noch manchmal Angst habe und noch manchmal unsicher bin und manchmal zitter und auch immer wieder dumme Dinge tue. Trotzdem, er, das ist hier gemeint, an meiner Statt, er hat alles getan, weil ich konnte nichts tun. Und ich könnte auch heute überhaupt nichts tun. Und ich werde genau die gleiche Flachpfeife, die du von früher kennst. Genau der gleiche selbstsüchtige, egoistische Typ, der seinen Vorteil sucht, der möglichst wenig Arbeit und Verantwortung will. Und dieser veränderte Mensch, den du hier siehst, alles Gute, was daran ist, das ist er. Und wegen ihm und durch ihn und dank ihm Wegweiser sein. Also wir haben geklärt, wie geht das, auch wenn wir es dadurch noch nicht umgesetzt haben. Aber wie und warum? Und dann haben wir noch unseren letzten Vers. Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Petrus stellt uns hier nochmal diesen Kontrast vor Augen. Wie war es früher? Du warst völlig orientierungslos. Du dachtest, ich habe so meinen persönlichen Plan fürs Leben. Aber immer wenn du mal so einen Lichtmoment hattest, hast du erkannt, du hast gar keinen Plan fürs Leben, weil du überblickst das Leben überhaupt nicht und es fehlt dir an Weisheit. Und es fehlt dir an Kraft. Und du weißt nicht, wo es hingeht. Du weißt nicht mal, was morgen passiert. Du weißt nicht mal, ob du heute Abend ins Bett gehen kannst. Oder ob du schon vor deinem Schöpfer stehst. Du weißt es überhaupt nicht. Und du machst deine Pläne, du folgst deinen Ideen und fällst damit kräftig auf die Nase immer wieder. Ja, und dann hast du deine scheinbar guten Momente, wo alles äußerlich gut läuft, entsprechend der menschlichen Maßstäbe. Und du denkst, du bist ein Macher und du bist ein Player und du hast es im Griff und du bist besser als die anderen. Und dann ist es Gnade von Gott, wenn du kräftig auf die Nase fällst und das Geld ist weg oder die Karriere ist weg oder deine tollen Freunde sind weg oder. Deine Statussymbole sind kaputt. Alexander Seibel, der immer von der Landwirtschaftstheologie spricht, sagt, was haben Menschen und Kartoffeln gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck liegen. Und das ist Gnade von Gott, dass du im Dreck liegst, so vor den Trümmern deines Lebens, und sagst, ey, was ist jetzt? Was habe ich jetzt noch? Wo soll es noch hingehen? Und anfängst wirklich mal kritischer dich zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen vor allem. Aber letztlich, wenn du im Fluss warst, sozusagen, wenn du im Flow warst deines Lebens, dann bist du einfach in die Sackgassen gelaufen, hast es nicht mal kapiert. So war dein altes Leben. Aber jetzt durftest du umkehren. Habt ihr euch bekehrt? Die Bibel macht klar, das ist ein Vorrecht, das ist nicht deine Leistung. Nicht mehr darauf kannst du stolz sein, aber dankbar darfst du für sein und sollst du sein. Bekehrung bedeutet eine 180-Grad-Wende. Also, du bist in die eine Richtung gelaufen und wenn du umkehrst, radikal wandeln, nicht Feinjustierung. Und in welche Richtung? Nein, nicht in eine Richtung, sondern zu einer Person. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr so in die göttliche Richtung, so, ne? Also, bin jetzt mehr so christlich. Nein, zu Christus hin. Und was ist dir in deinem Leben? Und das ist mal diese große Ermutigung. Es wurde jetzt über Leid gesprochen, über Herausforderungen. Und ertrag das und du wirst durchgetragen. Und guck dir Jesu Leidensweg an. Ja, das ist menschlich nur sehr begrenzt motivierend, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wenn wir uns nochmal Johannes 19 vor Augen rufen und ins Gedächtnis rufen. Wow, nochmal, wer will schon leiden von uns? Hä? Keiner. Und deshalb ist diese Ermutigung so schön. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also steht Hirte und Hüter, wir könnten treffender übersetzen, dem Bischof eurer Seelen. Das ist der Begriff, der dort steht. Aufseher über eure Seelen. Derjenige, der einerseits wie ein Hirte für seine Schafe da ist oder der wie ein Bischof über die Seelen wacht. Aber besser als jeder Mensch es tun könnte, jeder menschliche Hirte oder menschliche Bischof. Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Psalm 23 sagt, Gott ist unser Hirte. Wir sind wie Schafe und der Herr ist der Hirte. Und Jesus macht deutlich, ja, und ich bin eben dieser Hirte. Und es ist ein Hirte, der den vollen Durchblick hat. Und ein Hirte, der vor allem leidgeprüft ist. Ein leidbewährter Hirte. Der mehr gelitten hat, als wir jemals leiden werden. Garantiert. Das heißt, er ist wirklich mitfühlend. Er versteht uns. Er versteht uns in dem Leid, was uns vielleicht noch erwartet, was wir gar nicht erahnen, was er schon kennt. Und er weiß, was es bedeutet, als Mensch zu leiden. Er weiß, was es bedeutet, verspottet zu werden, verlacht zu werden, gequält zu werden, gefoltert zu werden, getrennt zu sein von den Liebsten. Was war der schlimmste Moment am Kreuz, als er getrennt war von seinem Vater? Er hat das Schlimmste überhaupt erlebt. Er, der eins ist mit dem Vater, ist getrennt von dem Vater. Unvorstellbar. Er sagt, egal was kommt, ich, der dich leitet, der auf dich aufpasst, der wie ein Hirte dir nachgeht, wenn du auf falschen Wegen wandelst, wenn du dich verirrst. Ich weiß um dein Leid. Und nochmal, ich gehe dir doch voran. Ich bin doch immer bei dir. Meine Macht ist viel größer als die Macht deiner Peiniger. Größer als die Macht deiner schlechten Gedanken in den harten Nächten, wo man nicht schlafen kann und die Gedanken nur kreisen. Ich kenne das alles. Und noch viel heftiger, als du es jemals erlebst. Nochmal, ich bin dein Hirte und dein Hüter. Du musst nicht mehr in die Irre laufen. Und bei all dem, was du als gutes Zeugnis für mich hier auch erlebst, nochmal, wir sind noch in der Luxussituation. Ich denke, jeder von uns. Aber auch alles, was dich vielleicht noch erwartet. Ich bin dabei. Ich zeig dir die Richtung. Ich hole dich da raus, wo du falsch abgebogen bist. Du läufst vielleicht ein paar Meter in deine eigenwillige Richtung nochmal. Aber dann komme ich dir hinterher und schmeiß dich über die Schulter und bring dich zurück, wenn du zu meiner Herde gehörst. Gehst du nicht mehr verloren. Gehst du nicht mehr dauerhaft in die Irre. Und alles Leid, was geschieht, ist relativ, wenn du auf mich schaust. Und wenn du darauf schaust, dass alles Leid letztlich nur beschleunigt, dass du bei mir bist. Wo es kein Leid mehr gibt, keine Angst, nichts Böses, nichts Schlechtes. Und das ist nicht zeitlich befristet. Alles, was du hier erlebst, dein Einsatzgebiet hier auf der Erde, wo es auch mal ziemlich ungemütlich wird, um es vorsichtig auszudrücken, das ist alles begrenzt. Das sind nur ein paar Jährchen. Das sind vielleicht noch ein Jahr, noch 5 Jahre, noch 50 Jahre, 70 Jahre. Viel mehr höchstwahrscheinlich nicht. Aber alles, was danach kommt, ohne Angst, ohne Leid, ohne Druck, ohne Unzufriedenheit, ohne Mangel, das ist die Ewigkeit. Und bis du dahin bist, führe ich dich, Schritt für Schritt. Und so können wir dann in Kürze weiterschauen, in Kapitel 3. Die Herausforderung, als Männer und Frauen ein Zeugnis zu sein, was auch kompliziert ist, was auch zu Leid führen kann und zu schwierigen Momenten und zu Diskussionen und Unzufriedenheit und all diesen Dingen, weil noch der alte Mensch in uns steckt, weil noch ein Überrest da ist. Wo Menschen zusammen sind, reibt es sich aneinander, der alte Adam von dir und mir. Aber dann dürfen wir hieran zurückdenken. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es schwer ist, auch wenn es herausfordernd ist. Es ist begrenzt, wir werden durchgetragen, aber vor allem ist es zur Ehre unseres Herrn. Hey und ihr Lieben, das ist das Einzige, was wir bringen. Zu Gottes Wirken und zu Jesu einmaliger Tat können wir nichts beitragen. Das Einzige, was wir tun können, ist das, womit er uns beauftragt. Verkündige das Evangelium, sei ein Zeugnis für deinen Herrn, sei ein Segen für die Hausgenossen des Glaubens. Diese drei Dinge, das können wir tun, das sollen wir tun. Hey, ihr Lieben, nochmal, wir wissen nicht, wie lange wir dafür noch Zeit haben. Also in dem Sinn brauchen wir uns überhaupt nicht schonen. Vielleicht werden wir morgen schon abberufen und dann ärgern wir uns, dass wir uns so wenig investiert haben in Gottes Reich und sagen unseren Herrn, ich wollte doch gerade noch. Nee, ich kenne dich. Aber schön, dass du zu Hause bist. Nein, lass uns das zum Anlass nehmen und sagen, weniger Schonung für uns, weniger Gemütlichkeit im schlechten Sinne. Voll voran. Wir sind schon so geschont, egal was noch kommt. Wir haben solche Gnade auch äußerlich jetzt schon erfahren. Selbst wenn dir morgen die Christenverfolgung beginnen würde. So toll zugerüstet, so toll vorbereitet und so stark ermutigt. Was soll da noch passieren? Und der Hirte selbst sagt, egal was ist, Du kommst zum Ziel. Ich sorge dafür.
Amen.